Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierte Hyundai Service Partner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
Schwalbach am Taunus. Rund 15.000 Einwohner leben in der Stadt, darunter auch Manfred Seel. Ein womöglicher Serienmörder, aber das stellt sich erst nach seinem Tod im Jahr 2014 heraus. Seinen Angehörigen ist er als netter Familienvater in Erinnerung geblieben, aber das ändert sich von einem auf den anderen Tag. Seitdem nennen die Medien ihn den Hessen-Ripper oder auch Jack the Ripper von Schwalbach.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Abgrundtief. Abgrundtief ist der True Crime Podcast der VRM und darin geht es, wie der Name schon sagt, um Abgründe. Aber auch um wahre Verbrechen aus unserer Region. Und dieses Verbrechen, oder eher gesagt im Plural, diese Verbrechen, um die es in der heutigen Folge geht, die sind wirklich heftig. Wenn ihr empfindlich seid oder die Beschreibung von sadistischen Handlungen und Morden euch triggern, solltet ihr diese Folge besser nicht oder nicht alleine hören. Denn was der Hessen-Ripper alles angestellt hat, das ist wirklich extrem grausam. Diesen Spitznamen hört Manfred Seel zu Lebzeiten aber nicht. Wieso auch? Manfred, das ist der nette Nachbar von gegenüber. Völlig unauffällig, ein bürgerliches Leben lebend. Ja, manchmal ist er aufbrausend, manchmal aggressiv, aber das sind nur seltene Ausbrüche. Im Grunde ein komplett unauffälliger Typ. Dass er aber nicht dieser harmlose, nette Typ von nebenan ist, das wird sich im Laufe dieses Podcasts noch herausstellen. Das komplette Gegenteil ist nämlich der Fall. Wir können hier wirklich von dem klassischen Doppelleben sprechen. Weder seine Frau noch seine Tochter, Bandkollegen oder sonstiges Umfeld wussten davon. Und doch, so glauben Ermittler, könnte es Mitwisser geben. Aber zurück zu Manfred Seel. 1946 wird er in Königstein am Taunus geboren. Über Kindheit und Jugend wissen wir nicht viel. Ab 1957 wechselt er auf eine Realschule in Oberursel. Schon 1967 kommt er mit der Frau zusammen, mit der er den Rest seines Lebens verbringen wird. 6 Jahre später heiraten die beiden und bekommen im Laufe ihrer Ehe auch ein Kind. Sie haben eine gemeinsame Tochter. Die wird noch wichtig im weiteren Verlauf dieses Falles. Zwischen 1967 und 69 ist Seel bei der Bundeswehr. Er kommt dann nach Gießen, Raketenartilleriebataillon 52, wenn ihr das ganz genau wissen wollt. Nach der Realschule beginnt er in Frankfurt eine Lehre. Er macht die Ausbildung zum Klischee-Ätzer, so nennt man das damals. So vereinfacht ausgedrückt und zusammengefasst bedeutet das, er hat Druckstöcke hergestellt und mit denen konnte man dann in verschiedenen Verfahren drucken. Ich glaube, so kann man das sagen. Mittlerweile gibt es den Beruf nämlich gar nicht mehr, aber gut, die 60er, 70er, das waren noch andere Zeiten. Ab 1970 arbeitet er dann zunächst weiter in dem Betrieb, in dem er auch die Lehre gemacht hat. Das ist bei Georg Stritt und Co., einer Traditionsdruckerei in der Mainzer Landstraße. Aber da hält es ihn nicht lange. Er entscheidet sich dann nämlich, sein Abitur nachzuholen. Das ist dann 1973 und im Anschluss geht er auch zur Uni. Er studiert an der Frankfurter Goethe-Universität Kunst, sein Studium schließt er aber nicht ab. Er wählt dann wieder einen anderen Weg und der führt ihn dann in die Selbstständigkeit. Aber auch hier wieder ein ziemlich harter Bruch, denn von der Uni geht es dann weiter als Entrümpler und wenn man so will auch ja so eine Art Umzugshelfer. Er hat später dann noch einen Gartenbaubetrieb, er gründet die Firma gemeinsam mit einem anderen Mann und dort endet sein Berufsweg auch, wenn man das so nennen will. Das ist jetzt vielleicht keine gewöhnliche Laufbahn, Realschule, Ausbildung, Gymnasium, Studium, Abbruch des Studiums und dann Entrümpler werden. Aber es ist zumindest nicht das Thema, weswegen wir in dieser Folge hier über Manfred Seel sprechen. Vielmehr sind es die Ereignisse, die während dieser Zeit passieren. Manfred Seel aber, der hat damit anscheinend erst einmal nichts zu tun. Er lebt sein Leben. Spielt in einer Band Saxophon und Klarinette. Die Musiker nennen sich Overall Jazz Gang. Seel reist auch gerne. Fernreisen sind sein Ding. Die USA, Thailand, Südafrika, Vietnam und Alaska. Alaska, das ist auch der Spitzname, den Manfred Seel von seinen Musikerkollegen verpasst bekommt. Ein Name, der auch später nochmal eine Rolle spielen wird. Nachbarn beschreiben Manfred Seel als unauffällig und freundlich. Das erzählt auch ein Nachbar 2016 gegenüber dem Hamburger Abendblatt, der Manfred, der nur zwei Häuser weiter wohnt. Ein netter Mensch, der bei ihm sein Bier gekauft hat, der mit Aigude gegrüßt hat. Der nette Mensch, der dem Bier aber mehr als nur mal zugewandt war, denn Seel ist alkoholkrank. 1996 begibt er sich in den Entzug, unterzieht sich einer Kur in einer Alkoholentzugsklinik im Odenwald, nachdem er es 1994 schon einmal versucht hat, aber diesmal scheint alles zu klappen. Dann gibt es da noch die Wutausbrüche. Vielleicht als eine Folge des Alkoholmissbrauchs, vielleicht ist Seel auch einfach ein impulsiver Typ. Daraus auf Straftaten, auf grausame Verbrechen schließt aber niemand. Und so lebt Seel ein scheinbar, ja, ganz normales Leben. Freundlicher Nachbar, Familienvater, Musiker und reiselustig. 2013 aber ändert sich einiges in seinem Leben. Er erhält die Diagnose Speiseröhrenkrebs. Keine unübliche Erkrankung bei alkoholkranken Menschen und keine, für die es große Heilungschancen gibt. Experten geben ungefähr 12 Monate an, die viele Patienten nach der Diagnose noch haben. Natürlich kommt es da immer auf das Stadium der Erkrankung an und auf die Position des Tumors, aber bei Manfred Seel kommen diese 12 Monate in etwa hin, denn nur 9 Monate nach der Diagnose erliegt der Mann seinem Leiden. Er wird 67 Jahre alt. Ein paar Monate vor ihm stirbt auch seine Frau. Und am Ende ist nur noch Seels Tochter übrig als letztes Mitglied der Familie. Und die kümmert sich dann auch um die Dinge, die nach dem Tod eines geliebten Menschen so anstehen. Und nach der Beerdigung geht es da eben auch um den Nachlass, das Hausräumen überhaupt. Was passiert jetzt damit? Und dann ist da ja auch noch eine Garage, die ihr Vater angemietet hatte. Sie steht in einer kleinen Straße in Schwalbach und ist, wenn man das Tor nach oben schiebt, erst einmal ziemlich chaotisch, vollgestopft. Müllsäcke, Kästen mit Leergut, Betonplatten, allerhand Kisten und Eimer, Pappkartons, eine alte Autobatterie und 2 große Plastikfässer. Darin werden häufig Gefahrenstoffe gelagert. Ihre schwarzen Deckel lassen sich mit so einem Spannring verschließen, damit auch nichts nach außen treten kann. Der Verlobte der Tochter, der die Garage ausräumt, muss da also erst einmal ein bisschen klar Schiff machen. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes, vielleicht was Wertvolles? Ein Auto zumindest nicht, aber in diesen Fässern ja vielleicht. Oder aber im schlimmsten Fall auch irgendwelcher Sondermüll, der jetzt noch teuer entsorgt werden muss. Also aufmachen und reinschauen. Und dabei entdeckt er etwas, mit dem er so gar nicht gerechnet hätte. Ein Anblick, der ihn zutiefst schockiert. Er ruft seine Verlobte an. Seels Tochter macht sich auf den Weg zur Garage ihres verstorbenen Vaters und auch sie ist sprachlos. In diesem blauen Fass vor ihren Augen erblickt sie Leichenteile. 2 menschliche Beine, 2 Füße recken dem Paar entgegen. Auch ein Arm ist zu sehen. Da hängt aber nichts mehr zusammen, wie es eigentlich gehört. Es sind abgetrennte Teile eines weiblichen Körpers. Niemand wagt sich jetzt an das 2. Fass, das noch fest verschlossen in der Garage steht. Zu grausam ist der Blick in die 1. Tonne. Das überlassen die beiden dann der Polizei, die sie zwischenzeitlich gerufen haben. Und auch dort kommt Grausames ans Tageslicht, nämlich der Rest des zerteilten Körpers, der Kopf einer Frau und ihr Torso. Und auf einmal wird aus dem unauffälligen Familienvater ein Mörder. Wobei, noch ist alles möglich, viele Versionen sind denkbar, auch Seels Geschäftspartner hatte Zugang zu der Garage, vielleicht ja auch noch weitere Menschen. Vielleicht. Denn Fragen, Vernehmen kann man Seel jetzt logischerweise nicht mehr und so ist es auch Seel, der jetzt also posthum zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall wird. Und das bringt uns jetzt, wo es so viel um den möglichen Täter und dessen scheinbar unbescholtenes Leben ging, zum Opfer. Und das ist in diesem Fall Simone D., eine 43-jährige Prostituierte ohne festen Wohnsitz, die ihren Körper auf dem Frankfurter Straßenstrich verkauft hat. 2003 wird sie als vermisst gemeldet. Sie war in dieser Zeit in einem, ja, man muss sagen, desolaten Zustand. Drogen, Alkohol, Erniedrigung, das alles hat Spuren hinterlassen. 2003 vermisst, das heißt, die Frau ist wahrscheinlich schon seit mehr als 10 Jahren tot, als sie in dem blauen Plastikfass gefunden wird. Und dass man sie dann doch so relativ schnell identifizieren kann, das liegt daran, dass sie bei der Polizei bereits registriert war. Ihre Daten waren im Polizeicomputer gespeichert, da sie, wie viele ihrer Kolleginnen, mit Drogen und dem Gesetz in Kontakt geraten ist. denn, in welchem Zustand ihre Leiche war nach dieser langen Zeit? Ich glaube, das kann ich euch ersparen. Das kann man sich ja in etwa vorstellen. Und auf dem Straßenstrich, wo sie gearbeitet hat, da sucht die Polizei jetzt auch nach Zeugen. Wer erinnert sich noch an damals, 2003? Ist Seel vielleicht irgendjemandem ein Begriff? Erkennt jemand sein Bild? Und dabei kommt raus, ja, tatsächlich. Der Familienvater aus Schwalbach war so etwas wie ein Stammkunde bei Simone. Sie wurde mehrere Male dabei beobachtet, wie sie zu ihm ins Auto eingestiegen ist. Meist samstags war Seel in den 90ern regelmäßig auf dem Straßenstrich unterwegs bei Einbruch der Dunkelheit. Eine andere Prostituierte hatte auch mal Kontakt zu ihm, einmal und nie wieder, wie sie in einer Dokumentation des Spiegels über den Fall sagt. In der TV-Doku von Daniel Hartung sagt die Frau, er habe Laute von sich gegeben und schüttelt dabei den Kopf. Mehr will sie da wohl nicht zu sagen. Wegen Seel kontaktiert die Prostituierte auch eine Art Frauennotruf für Prostituierte, wo sie den Mitarbeitenden von dem Mann erzählt. Hasserfüllte Augen soll er gehabt haben, soll sie misshandelt haben. Wie Julia Jüttner in einem Artikel im Spiegel von 2016 berichtet, habe sie ihn erst für einen Pastor gehalten. Aber dieses Bild ist schon bald nicht mehr vorhanden. Sie will andere Frauen vor dem Mann warnen. Sieht ihn dann in völlig anderem Kontext dann doch nochmal wieder bei einem Jazzkonzert in Sachsenhausen. Und dass man vor diesem Mann warnen muss, das hat sich mehr als bestätigt. Und wie soll man das nun gewichten oder in Relation setzen? Aber nicht nur, dass er wohl getötet hat, sondern vielmehr auch das, wie er getötet hat und was er danach getan hat, ist entsetzlich und an Grausamkeit kaum zu überbieten. Die Leiche von Simone D. ist zerteilt. Die Ermittler können in diesem Fall nicht ausschließen, dass Arme und Beine abgetrennt wurden, als die Frau noch gelebt hat. Und es wird dann auch noch schlimmer. Insgesamt 8 Nägel finden sich in der Leiche. Im Knie, im Becken, in den Brüsten und im Vaginalbereich. Dazu kommt, dass der linke Arm der Frau verschwunden ist. Bis heute übrigens. Ein Ermittler sagt damals, dass er einfach noch ins Fass gepasst hätte. Also es waren keine praktischen Platzgründe. Hat Seel den Arm seines Opfers wie eine Trophäe mitgenommen? Wo hat er ihn aufbewahrt? Das werden wir wohl niemals mehr erfahren. Für die Polizei ist damals aber klar, das, was sie hier sehen, diese unfassbaren sadistischen Grausamkeiten, das ist keine Einzeltat. Schon 2014 schließen das die Ermittler nahezu aus. So etwas macht man nicht einmal, nicht in dieser Grausamkeit. Hier lebt jemand seine Fantasien aus, die weit über ein typisches Sexualdelikt hinausgehen. Fahnder Frank Herrmann vom hessischen LKA sagt, die eigentliche Tat fängt erst nach der Tötung an. Die sexuelle Komponente liegt auf einer anderen Ebene. Das war keine spontane, keine Ersttat, wenn man das so nennen will. Die Beamten hegen schnell den Verdacht, dass sie es hier mit einem Serienmörder zu tun haben. Und so gründen sie die Soko Garage, die die Ermittlungen aufnimmt. Nicht wie so häufig, wenn eine Leiche gefunden wird mit der Suche nach dem Täter, vielmehr suchen sie aus den schon erwähnten Gründen nach weiteren Opfern. Fast 2 Jahre lang wühlen sie sich durch Mord- und Vermisstenfälle der Nachkriegszeit. 2015 wird die Soko Garage von der Arbeitsgruppe Alaska abgelöst. Beides eigentlich treffende Namen. Und ein Jahr später, im Mai 2016, geht das hessische LKA mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit. Und die haben es in sich. Bis zu 10 Morde könnte Seel begangen haben. Einer grausamer als der andere. Unter seinen Opfern könnte auch der getötete 13-jährige Tristan Brübach sein. Einer der bekanntesten und wohl düstersten Mordfälle Frankfurts. Aber erst einmal zurück zum Mai 2016. Vom Mord an Simone D. sind die Ermittler überzeugt, Seel war der Täter. Zu den weiteren Opfern kommen wir gleich. Wir wollen erst einmal verstehen, was wurde denn ermittelt? Warum soll Seel so viele Menschen ermordet haben? Als mögliches Motiv nennen die Beamten sexuellen Sadismus. Auch eine Neigung zum Kannibalismus kann nicht ausgeschlossen werden. Denn den Opfern, die in diesem Zusammenhang ermittelt wurden, wurden stets Körperteile abgetrennt oder auch Organe entnommen. Und eine solche Ausgestaltung, die konnten die Ermittler an mehreren Leichen finden. Ein Muster, wenn man so will, das sich durch einige Mordfälle zieht. Und auch ein Muster, das Manfred Seel wohl komplett angesprochen hat. Nach dem Fund der Leichenteile in seiner Garage durchsucht die Polizei auch sein Haus. Sie finden keine weiteren Leichen, aber sie finden Daten. Dabei war Seel vorsichtig. Im Internet war er immer mit einer speziellen Software unterwegs, um keine Spuren zu hinterlassen. gefunden. Hat man dann aber trotzdem was? Man kann belegen, dass Seel gezielt Foren angesteuert hat, in denen sich Gleichgesinnte versammeln, die Gewalttaten und Nekrophilie erregend finden. Aber nicht nur das, insgesamt 5 Terabyte an Daten sind sichergestellt worden. Ich weiß nicht, ob ihr die Größenordnung hier einordnen könnt, aber 5 Terabyte, das ist unfassbar viel und unfassbar grausam. Es sind mindestens 30.000 Bilder und tausende Videodateien. Sie zeigen abscheuliche Gewaltdarstellungen in Foto und Video und gewaltpornografische und gewaltverherrlichende Fotos und Filme, so sagen es die Ermittler. Darunter sind aber keine Bilder seiner Opfer, was seltsam ist. Man geht nicht davon aus, dass Seel keine Bilder von seinen Opfern gemacht hat, denn das ist ein typisches Verhalten für Sadisten. Und dann finden sie noch ein Manga, also so ein japanisches Comic, das auch voll von abstoßenden Darstellungen ist. Und darunter ist auch ein Bild, eine Zeichnung, die genau die Verletzungen zeigt, die auch Simone D. zugefügt wurden. Die abgetrennten Gliedmaßen, die Nägel im Genitalbereich, sogar im gleichen Winkel eingeschlagen. Die Schrauben, die man im Opfer noch findet, hat sich Seel hier seine, ja, wie soll man sagen, Inspiration geholt. Danach sieht es zumindest aus und davon gehen die Ermittler auch aus. Und vor allem führt sie die Art der Morde, dieses fein säuberliche Zerteilen der Leichen und da kommen wir später noch zu, auch die Entnahme von Organen bei den Toten zu weiteren möglichen Opfern Seels. Außerdem eint alle Leichen, dass sie nie ganz gefunden wurden, beziehungsweise niemals wurden alle Körperteile gefunden, sodass man den Körper wieder hätte zusammensetzen können. Im Fall von Simone D. fehlte ja auch ein Arm und nach solchen höchst sadistischen Verbrechen wird jetzt gesucht. Etliche ungeklärte Mordfälle werden aus den Archiven geholt, Akten werden gewälzt und wie gesagt, die Ermittler können somit eine Liste an 10 potenziellen Taten Seels oder auch weiteren Opfern Seels erstellen. Eine hohe Wahrscheinlichkeit für Seel als Täter konnte man zunächst für 4 weitere Mordopfer annehmen. Ihre Namen: Gudrun E., Hatice E., Gisela S. und Dominique M. Der Zeitraum der Taten liegt dabei teils weit zurück, 1971, 1991 und 1993. Beginnen wir mit Gudrun E. Sie wohnt mit ihren Eltern und 6 Geschwistern in einem besetzten Haus in Frankfurt. Sie arbeitet als Reinigungskraft in einem Altenheim, ebenfalls in Frankfurt. Ihre grausam zugerichtete Leiche wird am 6. Februar 1971 in Bad Vilbel gefunden. Man geht davon aus, dass sie das erste Opfer von Manfred Seel war. Sie liegt in einer Gartenhütte, als Spaziergänger sie finden. Gestorben ist die damals erst 19-Jährige durch Erdrosseln. Aber damit hat es der Täter nicht belassen. E. wurde der Bauch aufgeschnitten. Ihr Dünndarm, ihre Gebärmutter und ihr rechter Eierstock wurden entfernt. Als die Leiche gefunden und untersucht wird, geht man davon aus, dass Gudrun bereits 1 bis 2 Jahre tot ist. Wenn Seel der Täter war, war er zum Tatzeitpunkt also etwa 24 Jahre alt. In dieser Hütte findet die Polizei auch 3 Einschusslöcher und Pornohefte. Auf dem Gelände wurden früher häufiger Liebespaare und Prostituierte gesehen. Ein Zusammenhang aus den Funden lässt sich aber nicht herstellen. Und auch hier geht man davon aus, dass dieser Mord keine Ersttat war. Zumal die Art und Weise, wie die Tote aufgeschnitten war, wie ihr anscheinend zielgerecht bestimmte Organe herausgenommen wurden, das machst du nicht eben einfach mal so. Da hatte jemand geübt, wusste genau, wo er hin musste, was er tun musste, um an sein Ziel zu gelangen. Vermutet wird, dass der Täter sowas schon mal gemacht hat, möglicherweise an Tieren oder an anderen menschlichen Leichen. Die muss er nicht zwingend ermordet haben, zumindest ist dieser Mord bzw. dieser Fund von 1971 die erste Tat, die Manfred Seel zugeschrieben wird. Und klar, damals hat noch niemand Manfred Seel in Verdacht, aber als ich im VRM-Archiv die damaligen Meldungen über den Fall herausgesucht habe, da fand ich es schon erstaunlich, wie man das 1971 schon eingeordnet hat. Da heißt es nämlich, dass der Täter im Fall Gudrun E. ein Geisteskranker sei, wahrscheinlich ein nach außen hin harmloser Bürger, der ein unauffälliges Leben führt und einer, der aufgrund seiner Triebe wieder morden wird. Überschrieben ist der Artikel mit dem Titel »Frauenmörder lassen Frankfurt zittern«. Und das Zittern geht weiter, denn nur 10 Tage später erscheint eine kurze Meldung. Hat Frankfurts Frauenmörder wieder zugeschlagen, wird darin gefragt, denn eine weitere Frauenleiche wird gefunden. Sie liegt unter einer Brücke im Frankfurter Bahnhofsviertel, Bahnarbeiter finden die schrecklich zugerichtete Leiche, die Schnittverletzungen am Unterleib und ihrer linken Brust aufweist. Möglicherweise wurde die Frau mit einem großen Stein erschlagen. Ihr Name ist Hatice E. Die 23-Jährige ist erst vor ein paar Monaten aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Ihr Mann und die beiden gemeinsamen Kinder sind zu diesem Zeitpunkt in der Türkei, sie sollen aber später nachkommen. Und auch sie arbeitet in dem Frankfurter Seniorenheim, in dem auch Gudrun E. beschäftigt war. Ist das nur ein Zufall? Gekannt haben sollen sich die beiden Frauen nicht, aber wie ein Zufall scheint das nun auch nicht mehr. Und bei den beiden Frauen deuten auch gleich zwei Indizien auf Manfred Seel als Täter hin. Die eine, seine damalige Arbeitsstätte bei der Frankfurter Druckerei, bei der er bis 1973 beschäftigt war, liegt nur wenige Gehminuten von dem Altenheim entfernt. Für die Ermittler natürlich ein denkbarer Zusammenhang. Und auf der LKA-Pressekonferenz, da bringt man noch einen möglichen Zusammenhang ins Spiel, nämlich eine Party-Location, die gleich neben dem Altenheim war. Das war so eine Art Brachfläche mit stillgelegtem Eisenbahnwaggon. Hier wurde oft gefeiert. Jugendliche haben sich hier getroffen und vielleicht war das ja auch ein Anknüpfungspunkt für Manfred Seel. Hat er hier seine späteren Opfer Gudrun E. und Hatice E. kennengelernt? Wie schon bei Britta D. hat der Täter auch nach dem Mord an Hatice E. etwas mitgenommen. Die linke Brust der Toten kann bis heute nicht gefunden werden. Und dann passiert lange Zeit erst einmal nichts. Wo ist der Frankfurter Frauenmörder? 10 Jahre vergehen, 20 Jahre vergehen, ohne einen weiteren Mord, der in das jetzt bekannte Muster passt. Der Spiegel schreibt in einer Ausgabe von 2016, dass das ganz und gar nicht unüblich ist. Wie ein Profiler erklärt, sind es Phasen, die dem Leben von Serienmördern Stabilität geben, die dazu führen, dass sie sich zurückziehen aus der Kriminalität. Wenn sich irgendetwas ändert, wenn es plötzlich andere Ventile gibt, etwas rauszulassen. Und bei Manfred Seel könnte das in diesem Fall ziemlich passend zutreffen. Er mordet 1971. Einmal, zweimal, findet darin eine Befriedigung und dann heiratete er seine Freundin. 1973 ist das und dann kommt diese ganze Reihe an Ereignissen, die wir ja schon eingangs besprochen haben. Abi nachholen, studieren, 79 bekommt das Paar eine Tochter. Ändert sich jetzt alles? Ist es vorbei mit den Trieben, dem Verlangen? Bei Manfred Seel nicht. Und auch das ist nicht unüblich, denn selbst wenn sich sowas durch externe Faktoren ja wie ausblenden oder zurückdrängen lässt, das, was in den Tätern schlummert, das geht nicht von alleine wieder weg, auch nach so vielen Jahren nicht. Und sind es 1971 zwei Frauen, die Seel womöglich in der Nähe seiner Arbeit kennengelernt hat, die den gleichen Arbeitsplatz hatten, so ändert er sein Revier. Er macht jetzt im Frankfurter Bahnhofsviertel Jagd auf Prostituierte. Drogenabhängige, wohnungslose Frauen, Frauen, die so schnell niemand vermisst, bei denen es nicht auffällt, wenn sie verschwinden. Ob sie jetzt irgendwo von der Polizei aufgegriffen wurden oder im Rausch tagelang verschwinden, es ist vermeintlich leichte Beute, auf die es Seel abgesehen hat, mit der er seinen grausamen Fantasien nachgehen, sie in die Tat umsetzen kann. Zum Beispiel mit Gisela S. Gisela verschwindet vom Frankfurter Straßenstrich. Niemand vermisst sie. Gefunden wird sie 1991 in einem Waldstück zwischen Hofheim und Langenhain im Main-Taunus-Kreis. Die 36-Jährige verkaufte ihren Körper viele Jahre lang, war stark drogenabhängig und HIV-positiv. Sie ist nicht gerade beliebt bei ihren KollegInnen, denn von ihr weiß man, dass ihre Preise teils deutlich unter denen ihrer Mitbewerberinnen gelegen haben. Wie der Spiegel in einer Reportage berichtet, brauchte Gisela S. rund 150 Mark jeden Tag, um ihre Abhängigkeit finanzieren zu können. Sie hatte eine Tochter, die allerdings in einer Pflegefamilie untergebracht ist, trotzdem haben sie immer mal wieder Kontakt. Und auch zu Manfred Seel hat Gisela Kontakt. Man kann später ermitteln, dass er einer ihrer Freier war. Und somit hatte Seel es als mutmaßlicher Täter natürlich auch ziemlich leicht. Wer lässt sich schon normalerweise von einem fremden Mann in eine Gartenhütte locken? Wer steigt einfach zu einem Unbekannten nachts ins Auto? Für Gisela war das Alltag, ganz normal. Dadurch hat sie Geld verdient, konnte ihre Abhängigkeit finanzieren. Und Seel hatte sein Opfer in der Falle. Gerade Gisela S. war nicht gerade bekannt dafür, lange zu überlegen, zu wem sie ins Auto steigt. Sie hat so gut wie alles mitgemacht, auch SM-Praktiken, sich fesseln lassen. Irgendwie musste das Geld bei ihr einfach reinkommen. Als Giselas Leiche gefunden wird, ist sie schon stark verwest und teilweise skelettiert. Sie ist ebenfalls erdrosselt oder erwürgt worden. Und auch an ihrem Körper hat sich jemand mit einem Messer zu schaffen gemacht. Der Körper ist regelrecht verstümmelt worden und auch hier wurden wieder Teile herausgeschnitten und mitgenommen. Als die Leiche untersucht wird, stellen die Beamten fest, dass ihr Bauch aufgeschlitzt worden ist. Der Täter hat den Dünndarm herausgeschnitten und mitgenommen. Und dann hat der Täter noch etwas Markantes getan, denn die Leiche wurde nach der Tat hergerichtet. Wie mit einer Decke war Giselas lebloser Körper mit Blättern und Ästen zugedeckt. Ihre Kleidung, Hose, Socken und Schuhe lagen gefaltet neben ihrem Kopf. Und dann wieder Ruhe. Bis 2 Jahre später, im Jahr 1993, die Leiche von Dominik M. gefunden wird. Es sind Straßenreiniger, denen bei einer Überführung der A661 bei Frankfurt blaue Müllsäcke ins Auge fallen. Aber die kümmern sich darum, das ist ja ihr Job. Aber in den Säcken wurde kein Müll, kein Unrat entsorgt. Sie finden darin Überreste von M. Genauer gesagt erst einmal nur den Torso der Frau. 2 Monate später noch ein Müllsack, wieder ein blauer. Darin befinden sich Dominiks Arm und ihr linkes Bein. Und so versteckt die Leiche von Gisela S. unter Laub, Ästen und so weiter begraben war, so unachtsam hat der Täter hier diese Müllsäcke platziert. Da braucht es keine Suche, kein Freischneiden, die hätte im Prinzip jeder direkt gesehen, der daran vorbeigekommen wäre. Also wieder dieses Muster und wieder scheint der Täter sehr präzise zu Werk gegangen zu sein. Außerdem konnte noch ein Beutel mit Knochen und Teilen von Tiergewebe gefunden werden. Hat Manfred Seel damit geübt? Erst am Tier, dann am Menschen? Handlungssicher habe der Täter die Leichen zerlegt, so wird der Profiler Alexander Horn aus München im Spiegel 2016 zitiert. Er muss sich ausgiebig mit seinen Opfern beschäftigt haben, muss die Schnitte, die Handlungen immer und immer wieder im Kopf durchgespielt haben. Und dann kommt da noch so ein Detail ans Licht. Das ergibt sich, als die Verwesungsmale des Torsos analysiert werden und das bestätigt, dass die Leiche nach der Tat noch länger aufbewahrt worden ist. Im Fall von Dominik M. hat der Täter wohl eine besondere Trophäe behalten, denn der Kopf der Getöteten ist bis heute nicht zu finden. Auch M. arbeitet als Prostituierte im Frankfurter Bahnhofsviertel, die 32-Jährige ist, wie auch Gisela S., HIV-positiv. Und unter diesen Umständen ebenso leichte Beute für einen Mörder wie ihre Kolleginnen. Bei keinem Opfer werden Spuren gefunden, die darauf hindeuten, dass es zwischen Täter und Opfer zu Geschlechtsverkehr freiwillig oder unfreiwillig gekommen sein könnte. Aber sie alle eint, dass ein Körperteil, ein Organ oder Organteil, ja etwas von dem Opfer mitgenommen wurde. Es scheint dem Täter um diese Sammlung zu gehen. Auch das kann einen sexuellen Hintergrund haben, aber eben nicht den offensichtlichen durch Geschlechtsverkehr. Die Frauen, über die wir jetzt gesprochen haben bis hier zu diesem Punkt, das sind Frauen, bei denen sich das LKA ziemlich sicher ist, dass Seel sie ermordet hat. Aber die Liste geht noch weiter. Die Ermittler fanden noch mehr Fälle in den Akten, die eine Gemeinsamkeit, ein Muster erkennen lassen. Da ist zum Beispiel der Mord an Pia H. Im Juli 1996 wird die 27-Jährige als vermisst gemeldet. Und auch von ihr fehlt erst einmal jede Spur. Die Bankangestellte hatte ebenfalls Probleme. Sie war auf Tabletten angewiesen, die ihre schizophrenen Schübe behandeln sollten. Erst an Weihnachten 1996 wurde Pia H. gefunden. Spaziergänger sind es, die am ersten Weihnachtstag in einer Kleingartenanlage unterwegs sind und einen menschlichen Kopf finden. Es ist der Kopf von Pia H. Damit ist klar, auch sie wurde ermordet und zerstückelt. Die Polizei sagt damals, dass auch hier wieder, ja man muss das so sagen, dass hier sauber gearbeitet wurde. Also ein scharfes Messer und damit dann ganz exakt zu Werke gegangen. Nicht in Wut, hier wurde nicht gewütet, hier wurde auf niemanden eingestochen. Auch hier spricht wieder einiges dafür, dass das der Plan war, der dann ganz sauber durchgezogen worden ist. Über das Verschwinden von Pia H. gibt es viele Theorien. In Foren tauschen sich Hobbyermittler aus. Sie soll ihre Tabletten selbst abgesetzt haben und so aus ihrem bürgerlichen Leben abgerutscht sein. Sie soll wahllos Kontakt zu anderen Männern gesucht haben. Fakt ist, sie ist dabei an einen Mörder. Sie ist dabei möglicherweise an Manfred Seel geraten. Ein weiterer Name, den die Ermittler ins Spiel bringen, ist der von Julie S. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ist sie erst 18 Jahre alt. Das ist mit Juli 1998. Sie war obdachlos, trieb sich ebenfalls im Frankfurter Bahnhofsviertel herum und auch Julie verdiente ihr Geld als Prostituierte. Sie war drogenabhängig und zuletzt gesundheitlich in einem desolaten Zustand. Auch hier also wieder ein Muster, was sich nahtlos in das Profil der jungen Frauen einreiht, die Manfred Seel möglicherweise zum Opfer gefallen sind. Nur eines lässt sich hier nicht vergleichen, ein Faktor, der sonst ebenfalls ein Muster erkennen ließe, nämlich der Zustand der Leichen. Dieser stark ausgeprägte Sadismus des Täters, der daran erkennbar wurde. Das liegt allerdings nicht daran, dass die Leiche von Julie S. nicht übel zugerichtet gewesen wäre. Vielmehr ist der Körper der Frau bis heute verschwunden. 25 Jahre lang fehlt von den Überresten von Julie S. jegliche Spur. Die Polizei geht dennoch von einem Tötungsdelikt aus. Eine weitere Frau, bei der die Ermittler davon ausgehen, dass sie Manfred Seel zum Opfer gefallen sein könnte, ist Gabriele H. Und ich kann mich da mal wieder nur wiederholen, auch diese Frau, drogenabhängig, Prostituierte und verschwunden aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Das war im September 1999, sie war damals 32 Jahre alt. Auch von Gabriele H. fehlt, auch nach all diesen Jahren, noch jegliche Spur. Und auch bei ihr geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Und dann ist da letztlich noch der Kopf einer unbekannten Frau. Dieser Kopf wird im April des Jahres 2004 gefunden. Er ist stark verwest, schon skelettiert und kommt in der Staustufe Frankfurt-Offenbach ans Tageslicht. Er ist komplett in Aluminiumfolie eingewickelt, als er aus dem Wasser geborgen wird. Die Polizei kann ein Abbild des Gesichts der Toten zwar rekonstruieren, aber wer die Frau ist, das bleibt bis heute ungeklärt. Es sind nur Bruchstücke, die sich sagen lassen, etwa, dass sie zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein könnte. Mittel- oder Osteuropäerin war und bereits Zeit ihres Lebens wenig Zähne gehabt haben könnte. Das ist zumindest das, was das BKA 2004 der Öffentlichkeit preisgibt. Bis heute hat das aber noch nicht zum Erfolg geführt. Um das Schicksal der jungen Frau gibt es keine Gewissheit. Und jetzt sind wir wieder im Jahr 2004. Das Jahr, von dem man ausgeht, in dem auch Britta D. ums Leben gekommen ist, ehe sie zerstückelt und in Plastikfässern in der Schwalbacher Garage eingelagert worden ist. Und damit ging ja auch alles los, dem Tod Seels, der Entrümpelung und dem Leichenfund. Noch immer sind viele Fragen in dem Fall offen. Die AG Alaska hat sich mittlerweile aufgelöst. Überhaupt hat man nur so lange noch tiefergehend ermittelt, weil es möglicherweise einen Mittäter gegeben haben könnte. Denn gegen Tote wird in Deutschland nicht ermittelt. Konkret geht es um Spuren an der Leiche von Simone D., die zwei unterschiedliche Handschriften offenbaren. Und überhaupt hat Seel das alles alleine und vor allem unbemerkt von der Öffentlichkeit, seiner Familie und seinem Umfeld durchführen können? Das darf man zumindest bezweifeln. Im Zuge der Ermittlungen wurde sogar seine Leiche exhumiert. Man wollte Fingerabdrücke nehmen, konnte dann aber nur 6 brauchbare Abdrücke seiner Finger gewinnen. Auch an seiner Klarinette haben Ermittler Fingerabdrücke sicherstellen können. Allerdings gab es da keinen Gegenpart, keine Spur dieser Fingerabdrücke an irgendwelchen Stellen, die relevant für die Aufklärung der Verbrechen gewesen sein könnte. Ein mögliches Opfer, da müssen wir zumindest noch kurz drüber sprechen, das mal im Spiel war, war ja auch Tristan Brübach. Ich habe das eingangs ja schon erwähnt, denn auch da gab es Parallelen. Ja, es ist, wenn dem so ist, das einzige männliche und kindliche Opfer des Serientäters, aber in seiner Hilflosigkeit ähnelt es den Fällen der ermordeten Frauen. Auch Tristan war schutzlos gegenüber seinem Mörder, als er 1998 im Frankfurter Liederbachtunnel umgebracht wurde. Grund für die Annahme, Seel könnte auch Tristans Mörder gewesen sein, ist die Vorgehensweise des Täters. Das war etwa das äußerst sadistische Vorgehen. Es ist das Erwürgen und dann sticht aber auch Tristans Mörder zu. Der zieht der Leiche die Hose runter, zieht ihm seine Kleidung über das Gesicht und schneidet dann Fleischstücke aus dem Hintern und Oberschenkel des Jungen ab und entnimmt ihm auch die Hoden. Auch hier wieder eine Parallele und es gibt gleich noch eine. Die Schuhe des Opfers stehen, wie schon bei Gisela S., woanders. Er stellt sie hier nicht neben, sondern auf dem leblosen Körper ab. Also hat man auch in diese Richtung ermittelt, aber das hat sich dann wieder zerschlagen. Unter anderem aufgrund von Fingerabdrücken. Der Täter im Fall Tristan hatte den Rucksack des Kindes mitgenommen. Der wurde dann etwas später wiedergefunden und an einem Schulheft fand die Polizei einen blutigen Fingerabdruck, der bislang aber noch nicht zugeordnet werden konnte. Und beim Abgleich mit Manfred Seel konnte dann keine Übereinstimmung gefunden werden. Die kurzzeitig zurückgenommene Fahndung nach Tristans Mörder wurde wieder aktiv und auch in diesem Fall konnte bis heute kein Täter gefunden werden. Der Fall Manfred Seel war auch Thema bei Aktenzeichen XY ungelöst. Etwa 200 Hinweise sind nach der Sendung eingegangen. Einige davon, Zitat, interessante Spuren, bei denen man dann nochmal nachgeforscht hat. Ein Treffer für den richtigen Beweis war aber nicht dabei. Auch nicht bei den weiteren Ermittlungen. Etwa rund um Lagerstätten, an denen Seel Müll abgeladen hatte. Man erhoffte sich hier eventuell die fehlenden Leichenteile zu finden, aber auch das verlief negativ, genauso wie das Auswerten vieler DNA-Spuren, die über die Jahre aber auch an Qualität eingebüßt haben dürften. Und so bleibt die Mordserie oder jeder einzelne Mord ein Cold Case. Mittlerweile arbeitet nur noch die Mord, aber keine Sonderkommission mehr an den Fällen. Es bleibt bislang bei Indizien. Konkrete Beweise fehlen, auch wenn ein Zusammenhang nahe liegt. Den Angehörigen der Toten und des, ja, man kann sagen, mutmaßlichen Massenmörders wäre es jedenfalls zu wünschen, wenn sich da das ein oder andere doch noch aufklären ließe. Und damit endet die heutige Folge von Abgrundtief. Ich hoffe, ihr fandet den Fall auch so spannend wie erschreckend zugleich. So ging es mir jedenfalls. Lasst doch eine Bewertung da, das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.